Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast rund ums Recht direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. In ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Wir melden uns endlich zurück nach einer längeren Pause mit einem neuen Thema. Bei mir im Studio ist mein Kollege Max Bauer. Max, worüber sprechen wir heute?
Ja, hallo Alena. Wir sprechen mal wieder über ein mögliches AfD-Verbotsverfahren. Die Debatte darüber, die ist ja, muss man sagen, weitgehend verstummt. Das liegt zum einen an den Regierungsparteien CDU und SPD. Die scheinen der Meinung zu sein, dass man auf die Wahlerfolge der AfD mit politischen eher als mit rechtlichen Strategien, also zum Beispiel einem möglichen Verbotsverfahren, antworten soll. Aber die Strategien, die die Regierung wählt, die scheinen ja nicht aufzugehen angesichts der Umfrageergebnisse der AfD.
Ja, andererseits muss man sagen, die Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Köln, die wiegt politisch schon schwer. Das Gericht hatte im Februar im Eilverfahren die Hochstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch durch das Bundesamt für Verfassungsschutz gestoppt. Das Hauptsacheverfahren läuft und den Ausgang will die Politik wohl zumindest abwarten, bevor ein AfD-Verbotsverfahren überhaupt in Betracht gezogen wird.
Stimmt, dieser Beschluss aus Köln im Eilverfahren, muss man sagen, das war natürlich erstmal eine Marke, um die man juristisch erstmal nicht so herumzukommen scheint, hat politische Wirkung gehabt, ganz sicher. Nun hat aber vielleicht die Debatte einen neuen Anstoß bekommen, und zwar nicht von rechtlicher Seite und auch nicht aus der Politik, aber von Seiten der Zivilgesellschaft. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, das ist ein Verein, der sich für Grund- und Menschenrechte einsetzt und zum Beispiel auch vor dem Verfassungsgericht schon wichtige Verfassungsbeschwerden unterstützt hat oder ja vor allem mitgeführt hat. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die hat ein Gutachten erarbeitet, ein wissenschaftlich-juristisches Gutachten zu der Frage, ob die AfD verfassungswidrig ist. Und ja, das ist der Fall, so ist das Ergebnis des Gutachtens der GFF. Ein AfD-Verbotsverfahren also in Karlsruhe könnte nach diesem Gutachten erfolgreich sein. Und wir wollen über das Gutachten in dieser Folge sprechen, wir wollen es genau unter die Lupe nehmen und wir sprechen mit dem Verantwortlichen bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, mit Bijan Mouini, Legal Director der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Hallo Herr Mouini.
Guten Tag.
Herr Mouini, Sie stellen in Ihrem Gutachten fest, dass ein AfD-Verbotsverfahren wahrscheinlich Erfolg haben würde und dass die AfD verfassungswidrig ist. Was sind die Hauptgründe, würden Sie sagen, dass Sie zu diesem Ergebnis kommen?
Wir haben 13 Monate lang die AfD untersucht mit einem 8-köpfigen Team und haben 3 Millionen Datenpunkte ausgewertet. Daraus sind letztlich 2500 Belege gezogen und stützen unser Ergebnis vor allem auf zwei Säulen, die es unabhängig voneinander tragen. Das eine ist, dass die AfD demokratiefeindlich ist, weil sie ihre politischen GegnerInnen unterdrücken möchte. Und der zweite Grund ist, dass sie die Menschenwürde verletzt, weil sie ein politisches Konzept verfolgt, mit dem sie mehrere Klassen an Menschen etablieren will.
Ja, Herr Mouini, das hört sich jetzt erstmal ein bisschen abstrakt an, aber vielleicht können Sie uns das noch ein bisschen konkreter erklären, gerade in Bezug auf die Menschenwürde. Was würde es denn für MigrantInnen in Deutschland bedeuten, zum Beispiel eine muslimische Frau, die ein Kopftuch trägt, wenn die AfD ihre Vorhaben ungehindert umsetzen könnte?
Ja, gerade die Muslimfeindlichkeit ist in der AfD tatsächlich sehr ausgeprägt. Sie fordert ein Verbot von islamischen Kopftüchern, ausschließlich islamischen Kopftüchern in öffentlichen Einrichtungen. Das heißt, für solche Musliminnen, die das Kopftuch als verpflichtend empfinden, ist das faktisch ein Betretungsverbot für Rathäuser, für öffentliche Krankenhäuser, für Schulen, Universitäten, Bibliotheken und so weiter. Sie verlangt außerdem ein Muezzin-Rufverbot und ein Minarettbauverbot. In Sachsen wird auch ein Moscheebauverbot gefordert. All das dient dazu, den Islam zu verdrängen. Das ist das übergeordnete Ziel. Und dadurch werden Musliminnen in Deutschland, ob sie nun deutsch sind oder ausländisch, systematisch in ihrer Gleichheit verletzt und damit auch elementar in ihrer Rechtsgleichheit verletzt, weil es eben ein ganzes Konzept ist, das sich gegen sie richtet und auf ihre Ausgrenzung ausgerichtet ist. Aber die AfD geht auch darüber hinaus und verletzt auch andere Personengruppen in ihrer elementaren Rechtsgleichheit, zum Beispiel Schutzsuchende, die sie in Brandenburg von öffentlichen Veranstaltungen fernhalten will. Oder in Sachsen-Anhalt, wo die Kinder von Flüchtlingen nicht nur zum Deutscherwerb, sondern dauerhaft in separaten Klassen unterrichtet werden sollen, nicht in Regelschulen dürfen. Die AfD richtet sich aber auch gegen Deutsche mit Migrationsgeschichte, indem sie zum Beispiel bestimmte Deutsche ausbürgern möchte und nur die Geburt von bestimmten deutschen Kindern, nicht von allen, finanziell fördern will.
Kommen wir mal zur zweiten Säule, die Sie gerade angesprochen haben, auf die Sie ja Ihr Votum stützen, dass die AfD verfassungswidrig sei. Warum kommen Sie zu dem Ergebnis, dass die AfD das Demokratieprinzip missachtet?
Ja, dass wir zu diesem Ergebnis gekommen sind, hat uns selbst überrascht, weil das auch im sehr langen Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz quasi keine Rolle gespielt hat. Wir haben erstaunlich viele, nämlich mehr als 220 Belege dafür gefunden, dass die AfD ihre politischen GegnerInnen strafrechtlich verfolgen will. Und zwar nicht für strafwürdiges, potenziell strafbares Verhalten, sondern für politische Entscheidungen, die ihr schlicht nicht passen. Also zum Beispiel migrationspolitische Entscheidungen oder der Atomausstieg oder die Verwahrlosung der Infrastruktur. Für all das möchte sie ihre politischen GegnerInnen hinter Gitter bringen und spricht dort sehr konkret von Haftbefehlen, von Anklagen, die erhoben werden müssten, von Gefängnisstrafen, stellt in Aussicht, dass sobald es mal einen schneidigen Justizminister oder einen schneidigen Staatsanwalt gibt, all das erreicht werden könne. Und das verletzt das Demokratieprinzip, weil so eine freie Gesellschaft nicht funktionieren kann, wenn PolitikerInnen, gewählte PolitikerInnen befürchten müssen, dass sie für politische Entscheidungen nachträglich hinter Gitter gebracht werden.
Herr Moini, jetzt gibt's ja dieses Verfassungsschutzgutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Köln. Und da hat das Bundesamt die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Die AfD hat dagegen geklagt. Es gibt noch keine Hauptsacheentscheidung. In diesem Gutachten, da geht's ja um die Frage, eine Behörde stuft eine Partei als extremistisch ein. Das ist was anderes als ein AfD-Verbotsverfahren, wo nur Karlsruhe eben eine Partei verbieten kann. Trotzdem mal gefragt, was unterscheidet das Gutachten aus Köln vom Verfassungsschutz von Ihrem Gutachten zum AfD-Parteienverbot?
Also zunächst einmal, dass unser Gutachten überhaupt keine Rechtswirkung hat. Das ist einfach eine wissenschaftliche Einschätzung zu der Partei. Und die politischen Folgen liegen in den Händen ganz anderer Menschen, Behörden oder Organisationen. Aber vor allen Dingen auch in der Sache ist es etwas anderes. Die Voraussetzungen sind zwar relativ ähnlich, aber das Bundesamt für Verfassungsschutz hat für die Einstufung als gesichert rechtsextremistisch nur den Bundesverband betrachtet, nicht die Landesverbände, was wir eingeschlossen haben. Es hat sich auch nicht die Vorgänge in den Parlamenten angesehen, also keine Gesetzentwürfe ausgewertet, keine Parlamentsreden ausgewertet. Und es ist auch praktisch, rechtspraktisch natürlich etwas anderes, ob man eine Partei nur auf eine gewisse Art einstuft, was auch erstmal keine gravierenden Folgen für sie hat, oder ob man zum Bundesverfassungsgericht zieht, um ihr Verbot zu erreichen. Also rein praktisch ist auch die Beweisdichte, die man für Letzteres braucht, einfach deutlich höher.
Nun hat das Verwaltungsgericht Köln ja bereits im Eilverfahren entschieden, dass das, was der Verfassungsschutz in seinem Gutachten vorgetragen hat, dass das nicht reicht für die Einstufung als gesichert extremistische Bestrebung. Und klar, das ist jetzt erstmal nur ein Eilverfahren, aber das Hauptsacheverfahren steht noch aus, aber das hat ja schon mal erhebliche Vorwirkung. Haben Sie sich dann auch damit auseinandergesetzt? Warum kommen Sie zu einem anderen Ergebnis als das Verwaltungsgericht Köln?
Das Verwaltungsgericht Köln hat seine Entscheidung ja auf der Basis des Gutachtens des BfV getroffen. Und dieses Gutachten wiederum stützt sich nur auf bestimmte Teile dessen, was wir letztlich für tragend gehalten haben. In diesem Gutachten sind eigentlich nur die Muslimfeindlichkeit und das ethnische Volksverständnis der AfD entwickelt und letzteres auch nur auf ideologischer Ebene. Das heißt, es wird beschrieben, dass die AfD unterscheidet zwischen einem ethnisch-kulturellen Deutschen und einem sogenannten Passdeutschen und zeigt aber nicht, wie sie diesen Volksbegriff realisieren will, was wir wiederum zeigen. Und wir zeigen vor allen Dingen aber auch, dass sie demokratiefeindlich ausgerichtet ist. Im BfV-Gutachten gibt es nur ganz wenige, 2, 3 Belege in diese Richtung und sie werden auch nicht richtig gewürdigt und erarbeitet, weil eben nur so wenige vorhanden sind. Und wir haben da, wie gesagt, mehr als 200 solcher Belege gefunden, die einfach auch einen eigenständigen Verbotsgrund begründen, weil das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass es schon genügt, wenn sich eine Partei gegen eines der 3 Wesensmerkmale der freiheitlichen demokratischen Grundordnung richtet, also die Menschenwürdegarantie, das Rechtsstaatsprinzip oder das Demokratieprinzip, um ihr Verbot zu begründen.
Wenn ich da jetzt einmal noch bei Ihrem Material bleiben darf, nach eigenen Angaben haben Sie knapp 3 Millionen Social-Media-Beiträge von AfD-Lern ausgewertet. Das hatten Sie gerade auch schon erwähnt. Dazu kommen dann ja noch um die 50.000 Pressemitteilungen, Material aus der parlamentarischen Arbeit der AfD, die Parteiprogramme, die Grundsatzprogramme. Und gleichzeitig sind Sie ja auch ein gar nicht so großes Team von WissenschaftlerInnen. Wie sind Sie dieser riesigen Datenmenge Herr geworden?
Wir haben relativ komplexe Prompts entwickelt, mit denen wir den Grunddatenbestand ausgewertet haben und vorgefiltert haben und haben dann etwa 33.000 Treffer erzielt, die wir dann alle händisch geprüft haben, ob sie valide sind oder nicht. Und das letztlich hat geführt zu der Menge an 2.500 Belegen, die wir letztlich für hinreichend relevant und aber auch für subsumptionsfähig hielten, die es ins Gutachten geschafft haben.
Also Sie haben sich KI bedient, am Anfang, genau. Zumindest beim Vorfiltern. Ja. Okay, alles klar.
Richtig.
Das ist jetzt eine große Menge an Belegen. Trotz dieser vielen Belege kommen Sie zu dem Ergebnis, dass es einige rechtliche Punkte gibt. Da ist die AfD aus Ihrer Sicht nicht verfassungswidrig. Welche Bereiche sind das, wo Sie sagen würden, da reicht das Verhalten und die Ziele der AfD, da reicht das nicht aus für Verfassungswidrigkeit?
Ja, wir haben dezidiert einen ergebnisoffenen Ansatz verfolgt und dazu gehörte auch, dass wir zu solchen Negativbefunden kommen würden. Beispiel Antisemitismus. Wir können der AfD sehr gut nachweisen, dass es einen strukturellen Antisemitismus in der Partei gibt. Sehr viele ihrer VertreterInnen auch auf höchsten Ebenen verwenden so klassische oder verbreiten klassische antisemitische Verschwörungstheorien, sprechen von dem Finanzkapital, von den Globalisten, von der globalistischen Krake, sprechen abfällig über insbesondere den jüdischen Großinvestor George Soros und bedienen damit solche Bilder von jüdischer Weltverschwörung, wie sie es schon lange gibt, leider. Aber sie sind selten explizit. Es bleibt häufig in diesen Chiffren, fast immer. Und vor allen Dingen gibt es keine rechtlichen Maßnahmen, die sie fordert, die sich gezielt gegen Jüdinnen und Juden richten würden, anders als bei Musliminnen. Weshalb das am Ende trotz dieser Feststellung nichts beiträgt jetzt zu diesem Ergebnis, das wir getroffen haben. Ähnlich ist es mit dem Bereich Behindertenfeindlichkeit, wo man viele hässliche Aussagen findet und sehr nachvollziehbar ist, dass Menschen mit Behinderung Sorge haben, wenn die AfD an die Macht kommt. Aber wenn es konkret wird und um konkrete, wirklich die Menschenwürde verletzende Maßnahmen geht, da wird es sehr dünn, weil vieles einfach vage ist und nicht wirklich greifbar.
Ich habe noch eine Nachfrage zum Bereich Demokratieprinzip. Da haben Sie vorhin gesagt, die AfD greife das Demokratieprinzip an, indem sie sozusagen heftig, aggressiv vorgeht gegen politische Gegner. Gleichzeitig kann ich in Ihrem Gutachten lesen, es lässt sich nicht feststellen, dass die AfD die parlamentarische Demokratie ganz abschaffen möchte. Mal ein bisschen zugespitzt gefragt, was macht Sie da so sicher?
Also sicher sind wir uns nicht. Wir konnten es Ihnen nicht nachweisen, weil die AfD zwar sich auch in schärfsten Tönen verächtlich macht über ihre politischen GegnerInnen, über die Institutionen, aber wir das nicht für hinreichende Belege dafür halten, dass sie wirklich ein anderes System anstrebt. Denn das wäre natürlich schon ein großer Schritt. Also wenn sie wirklich den Parlamentarismus an sich abschaffen wollte, ohne ihn durch ein anderes demokratisches System zu ersetzen. Und dafür haben wir schlicht nicht genügend Belege gefunden. Das, was das Bundesamt für Verfassungsschutz als Indizien in diese Richtung wertet, das ist eben bestenfalls das. Also auch so Begriffen wie die Kartellparteien, wenn man so über den Gegner spricht, das ist zwar abfällig, aber dass man deshalb gleich die Demokratie abschaffen will, das überzeugt uns nicht.
Eine interessante Stelle in dem Gutachten ist auch der Teil, wo Sie die AfD mit der NPD, die heute die Heimat heißt, vergleichen. Die NPD wurde vom Bundesverfassungsgericht als verfassungsfeindlich eingestuft und nur deshalb nicht verboten, weil sie als politisch unbedeutend angesehen wurde. Was haben denn AfD und NPD gemeinsam?
Erstaunlich viel, wenn es um die Maßnahmenseite geht. Also ideologisch war die NPD oder ist die NPD jetzt ja die Heimat sehr viel expliziter und sehr viel unverblümter, auch gerade in ihrem Antisemitismus, in ihrem Rassismus. Aber auf der Maßnahmenebene, wenn man das nebeneinander legt, und das ist genau diese tabellarische Übersicht, die Sie angesprochen haben, da stellt man fest, dass es auf fast allen Ebenen Entsprechungen gibt. Also auch die NPD hat gefordert, fremdreligiöse Bauten zu stoppen. Auch die AfD will Familienförderung nur für Deutsche. Auch die AfD fordert zum Beispiel die Ausbürgerung von prominenten Deutschen, denen sie dann Briefe geschrieben hat. Das gibt es auch bei der AfD. Also sprich, wenn es um die rechtlichen Wirkungen geht, die die beiden Parteien anstreben, dann sind die politischen Konzepte sich sehr ähnlich. Und das war für uns auch ein guter Test unseres Gesamtergebnisses, dass es nach unserer Einschätzung einer Überprüfung vor dem Bundesverfassungsgericht standhalten würde.
Aber gerade weil die AfD ja ihre verfassungsfeindlichen Ziele eher nicht direkt ins Programm schreibt, anders als die NPD, macht es das ja so schwierig. Warum glauben Sie, dass Ihre Materialsammlung ausreicht, um der AfD dann tatsächlich solche verfassungsfeindlichen Ziele nachzuweisen?
Es stimmt, dass alles, was das Bundesverfassungsgericht zur NPD prüfen musste, in ihrem Parteiprogramm von 2010 stand. Und die Leistung unseres Gutachtens ist gerade dieses Manko oder diesen Mangel, dass nämlich das nicht alles offen liegt, weil die AfD auch gezielt strategisch kommuniziert und genau weiß, wo die Grenzen liegen, das alles zusammenzutragen und dieses Puzzle zusammenzusetzen und sich dann das gesamte Bild anzusehen. Und das halte ich für die Leistung, die wir in diesen letzten 13 Monaten erbracht haben. Das kann sich jetzt jeder angucken und sich ein eigenes Bild davon machen, aber wir halten es eben für ein ziemlich überzeugendes in dem Sinne, dass die Partei eben verfassungswidrig ist.
Nun verlangt ein Parteienverbot ja, dass eine Partei verfassungsfeindliche Ziele hat, auf diese Ziele ausgeht oder eben nach dem Verhalten ihrer Anhänger eben darauf ausgeht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen oder zu beeinträchtigen. Ich würde gerne ein bisschen über politische Ziele, politische Ideologie reden. Ich fand das sehr überzeugend bei Ihnen im Gutachten, dass Sie da so eine Abstufung vornehmen. Einmal, dass man die reine Ideologie, quasi die reinen politischen Wertanschauungen einer Partei unterscheiden muss von den Zielen wirklich, die es gibt. Und dann auch noch, ob diese Ziele die Grundtendenz einer Partei prägen. Herr Moini, klären Sie uns ein bisschen auf, wie das zusammenhängt und wie man wirklich zu dem Ergebnis kommt. Es gibt verfassungsfeindliche Ziele und die reichen auch aus nach den Kriterien von Karlsruhe.
Ja, man kann das, glaube ich, an dem ethnisch-kulturellen Volksbegriff ganz gut festmachen. Also Menschen können natürlich davon überzeugt sein, dass es ein ethnisch-kulturelles deutsches Volk gibt, das getrennt ist von dem Staatsvolk aus StaatsbürgerInnen. Und das ist völlig, das kann man ja auch analytisch so beschreiben, dass es diese verschiedenen Personen gibt. Und man kann sogar auch es gut finden, dass es möglichst viele ethnisch-kulturell Deutsche gibt. Man darf sogar das Einbürgerungsrecht verschärfen und sagen, ja, wir wollen einfach niemanden mehr einbürgern. Auch das wäre von unserer Verfassung erlaubt. Was man aber nicht darf, und da wird es eben problematisch, ist, wenn man angeht, diesen Volksbegriff zu realisieren in einer Form, dass man unter StaatsbürgerInnen unterscheidet und diskriminiert, indem man zum Beispiel bestimmte straffällige Deutsche ausbürgert und andere nicht. Oder indem man nur die Geburt von bestimmten deutschen Kindern fördert. Aber zum Beispiel, wenn ein Kind in einer binationalen Ehe geboren wird und natürlich genauso deutsch ist wie ein anderes Kind, dafür die Familie keine Förderung erhält. Und das ist genau der Knackpunkt, an dem eine Ideologie zur Realität wird. Und genau das trägt dann eben auch Parteiverbote, weil erst dann wird es ja auch gefährlich für die freiheitliche demokratische Grundordnung.
Zwei Verfassungsjuristen haben ihr Gutachten ja überprüft, nämlich Sophie Schönberger von der Freien Universität Berlin und Christoph Möllers von der Humboldt-Universität Berlin. Man kann sich vorstellen, dass sie das gemacht haben, um auch einer bestimmten Kritik zuvorzukommen oder entgegenzutreten, dass da jetzt einfach eine, linksliberale NGO kommt und mal so ein Gutachten vorlegt. Aber erklären Sie uns doch einmal, was sagen denn diese Verfassungsexperten zu Ihrem AfD-Gutachten und wo gab es auch Kritikpunkte?
Also wir haben Ihnen zwei Fragen gestellt. Die eine war, dass Sie prüfen sollten, ob wir ergebnisoffen gearbeitet haben. Das war uns wichtig, um genau dieser Kritik vorzubeugen, dass wir das nicht getan hätten. Und die zweite Frage war, was Sie von dem Gutachten, von den Ergebnissen halten. Und die erste Frage haben beide ohne Einschränkung bejaht. Bei der zweiten Frage haben beide ohne Einschränkung den Komplex Demokratiefeindlichkeit bejaht, also unseren Schluss, dass die AfD sich gegen das Demokratieprinzip richtet. Und bei der Menschenwürde hat Christoph Möllers, Staatsrechtler an der HU, hat unseren Menschenwürdeteil ganz überwiegend geteilt und Sophie Schönberger hat ihn überwiegend nicht geteilt, weil sie andere Maßstäbe angelegt hat als wir und nach meiner Interpretation eigentlich auch als das Bundesverfassungsgericht, also höhere Maßstäbe.
Vielleicht eine Nachfrage zu dem Punkt, Herr Moini. Wo sehen Sie denn da auf der Grundlage dieser beiden Gutachten von Sophie Schönberger und Christoph Möllers die größten Risiken für ein Parteiverbotsverfahren in Karlsruhe?
Also ich meine, man kann ein Parteiverbotsverfahren sowieso nicht prognostizieren und die Gesellschaft für Freiheitsrechte verhält sich auch nicht zu der Frage, ob ein Verbotsverfahren jetzt gut wäre oder nicht, richtig wäre oder nicht. Ich denke, dass es schon erstaunlich ist, dass zwei sehr kluge und kritische StaatsrechtlerInnen unabhängig voneinander den Punkt Demokratiefeindlichkeit stützen, weil wie dargelegt, das schon für sich genommen reicht, um zu einer Verfassungswidrigkeit der Gesamtpartei zu kommen. Dass es bei der Menschenwürde-Subsumption unterschiedliche oder den Maßstäben für die Menschenwürde unterschiedliche Auffassungen gab, ist vor allem, wenn man betrachtet, wie viel wir uns da angeguckt haben, also die Diskriminierung von Musliminnen, von Deutschen mit Migrationsgeschichte, von Schutzsuchenden, kein Wunder. Und in diese Richtung würde sicher auch die AfD argumentieren, wenn es jemals zu einem solchen Verfahren käme.
Wenn es zu einem Verfahren käme, ist noch ein gutes Stichwort. Es war ja in den letzten Jahren immer so ein bisschen die Frage in der Debatte, wie viele Belege und Nachweise braucht man eigentlich, um so ein Parteiverbotsverfahren einzuleiten in Bezug auf den Verfassungsschutz und das Gutachten des Bundesamtes und das jetzt eben vor Gericht liegt. War immer so ein bisschen die Rede, ja, es braucht mindestens 800 bis 1000 Nachweise eigentlich. Jetzt haben Sie ja deutlich mehr vorgelegt. Würden Sie sagen, Sie könnten das, was Sie da haben, einfach rüberschieben zur Politik und dann könnten die jetzt eigentlich schon loslegen?
Also wir schieben jetzt nichts zum Bundesamt für Verfassungsschutz, aber wir haben ja alles unter afd-gutachten.de zur Verfügung gestellt für die Öffentlichkeit und Fragt den Staat betreibt auch eine Datenbank, in der man diese ganzen Belege sich ansehen kann. Ich bin kein so großer Fan von diesen Zahlen mit einer Einschränkung. Sie hatten es selbst gerade schon angesprochen, nämlich bei der Prüfung der Grundtendenz einer Partei. Also wenn man bestimmen will, was eine Partei wirklich möchte, muss man herausfinden, was sie prägt. Das ist einfach, wenn was im Wahlprogramm steht, denn das Wahlprogramm ist nach demokratischen Prinzipien entstanden und das ist der Wille der Partei, Punkt. Da führt kein Weg dran vorbei. Wenn es aber gerade um so Dinge geht wie die angekündigten Verfolgung von politischen GegnerInnen. Das steht natürlich nicht im Programm. Da kommt es tatsächlich darauf an, wie viele Belege man findet, wer was gesagt hat. Dass das zum Beispiel in diesem Bereich die Bundessprecher waren, also Alice Weidel und Tino Chrupalla, die sich entsprechend geäußert haben, oder Stefan Brandner, sehr häufig der Vizechef der AfD. Da wird es relevant und an den Stellen braucht man tatsächlich auch viele Belege, um eine solche Grundtendenz darstellen zu können. Und ja, also soweit die Bundesregierung unsere Argumentation teilt, würde es sich aus ihrer Sicht natürlich anbieten, dass sie auch entsprechend unser Gutachten oder Teile davon in Köln vorlegt, wenn es dort an die Hauptsache geht.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, ich hoffe, ich zitiere Sie jetzt nicht falsch, aber die Gesellschaft für Freiheitsrechte verhält sich nicht zu der Frage, ob ein AfD-Verbot jetzt oder ein AfD-Verbotsverfahren jetzt gut oder schlecht wäre. Aber haben Sie mit diesem Gutachten, für das Sie auch wirklich erheblichen Aufwand betrieben haben, nicht doch eine bestimmte Erwartung an die Politik, dass auf dieser Grundlage jetzt gehandelt wird, dass da jetzt etwas passiert?
Also unser Anspruch an dieses Gutachten war, dass wir eine Erkenntnislücke schließen, nämlich die Einschätzung, wie gefährlich die AfD wirklich ist für die freiheitliche demokratische Grundordnung. Das ist ja auch eine reine Rechtsfrage. Man kann die AfD ja auch aus politischen Gründen anderweitig für gefährlich halten. Das ist jetzt nur die Frage der Gefahr, die für die freiheitliche demokratische Grundordnung von ihr ausgeht. Und das ist auch relevant zum Beispiel für LehrerInnen, die sich kritisch zur AfD äußern oder für NGOs, die drohen, ihre Gemeinnützigkeit zu verlieren, wenn sie sich an Demos beteiligen gegen die AfD oder für Organisationen, die staatlich gefördert werden. Also in all diesen Fragen kann das auch eine Rolle spielen und es kann ja auch theoretisch politisch eine Rolle spielen, also die Kräfte stärken, die nicht mit der AfD koalieren möchten. Also damit will ich nur das Spektrum aufmachen an Wirkungen, die ein solches Gutachten haben kann. Das konnten wir vorher nicht absehen, das sehen wir auch jetzt nicht, welche Wirkung es hat, aber jedenfalls zu einem Verbotsverfahren verhalten wir uns schlicht nicht.
Aber wenn ich die Frage jetzt mal umdrehe, angenommen, es würde jetzt nichts passieren, also es würde kein Verbotsverfahren angestrengt, fein, aber es wäre im Prinzip Business as usual und auch die demokratischen Fraktionen würden weitermachen wie gehabt. Würde man mit so einem Gutachten dann nicht vielleicht am Ende sogar fast die AfD stärken, weil eben trotz dieser erheblichen Materialfülle und dieser ja auch wirklich durchaus beunruhigenden Ergebnisse eben nichts passiert?
Also stärken, weiß ich nicht. Also dass es am Ende nichts gebracht haben könnte in irgendeiner Hinsicht, die ich gerade skizziert habe, das kann gut sein. Das liegt nicht in unserer Macht. Wir sind eine kleine NGO, die sich jetzt mit diesem Gutachten wirklich extrem viel Mühe gegeben hat. Aber das liegt letztlich bei anderen. Wie es sie aber stärken soll, wüsste ich nicht, denn sie wirkt eigentlich im Moment schon ziemlich stark.
Nochmal zu der Frage der Wirkung in der Öffentlichkeit Ihres Gutachtens. Jetzt könnte man kritisch anmerken, nun ja, ein Parteienverbot, das kann eben nur das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe aussprechen, sogenanntes Parteienprivileg. Und jetzt kommt, wie Sie gerade sagen, eine kleine NGO um die Ecke und fällt nicht nur ein eigenes Urteil, sondern ist sozusagen nicht nur der Blick in die Glaskugel, sondern die Glaskugel selber. Also was sagen Sie zu der Kritik, wenn jetzt jemand sagt, das ist wahnsinnig anmaßend, lass das doch die Politik entscheiden, die Initiative oder eben Karlsruhe. Wie würden Sie da antworten?
Also wenn man sich ansieht, wie das Gutachten des BfV aufgebaut ist und wie wenig es letztlich in den Blick genommen hat, dann muss ich mir als Teil der Zivilgesellschaft die Frage stellen, ob wir solche Beurteilungen nicht auch selbst anstellen können. Und genau das waren die Gedanken, die uns letztlich zu diesem Projekt getragen haben. Dass der Eindruck, dass die Politik eben nicht sich die Partei so genau ansieht, wie es angemessen wäre und eben kein vollständiges Bild von ihr zeichnet. Und es ist das gute Recht jeder zivilgesellschaftlichen Organisation oder auch Person, sich darüber ein Bild zu verschaffen. Und es liegt dabei letztlich immer an der Politik und vor allem auch an jetzt mit Blick auf ein Verbotsverfahren an den antragsberechtigten Stellen darüber zu entscheiden, was sie damit machen.
Das sagt Bijan Moini, Legal Director der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat ein Gutachten gemacht zur AfD, zu einem möglichen AfD-Verbotsverfahren und kommt zu dem Ergebnis, dass ein solches Verbotsverfahren durchaus Aussicht auf Erfolg haben könnte, weil die AfD verfassungswidrig ist. Herr Moini, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Gerne.
Wir möchten diese Ergebnisse noch etwas weiter einordnen und vertiefen, gerade mit Blick auf die Risiken und Folgen eines Parteiverbotsverfahrens in Karlsruhe. Dazu haben wir jetzt Kyrill Alexander Schwarz am Telefon. Er ist Professor für öffentliches Recht an der Uni Würzburg und kennt sich besonders gut mit Staatsrecht aus. Hallo, Herr Schwarz.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Herr Schwarz, ein mögliches AfD-Verbotsverfahren würde sich wahrscheinlich vor allem darum drehen. Verfolgt die AfD verfassungsfeindliche Ziele? Was wäre denn der Maßstab, den am Ende das Bundesverfassungsgericht in so einem Verfahren anlegen würde?
Also der verfassungsrechtliche Maßstab für ein Parteiverbotsverfahren ist aus guten Gründen ein sehr hoher Maßstab. Der Maßstab bedeutet, dass die Partei sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung wenden muss. Es geht nicht nur darum, dass sie das so als Überzeugung hat, sondern es geht letzten Endes darum, dass die Partei aktiv, kämpferisch gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorgehen muss. Das heißt, sie muss sich gegen den, ich nenne es mal, Dreiklang aus Menschenwürde, Rechtsstaat und Demokratie wenden.
Und müssen diese drei Faktoren, Rechtsstaat, Demokratie, Menschenwürde, müssen die kumulativ vorliegen, alle zusammen? Oder reicht es, wenn die Partei darauf ausgehen würde, eines dieser Güter zu beeinträchtigen?
Es reicht letzten Endes aus, wenn eines der Ziele verwirklicht ist, weil das alles macht eben zusammen die freiheitlich-demokratische Grundordnung aus. Nur wenn Sie eben nur ein Ziel haben, muss das schon noch gewichtiger sein in seiner Beeinträchtigung, als wenn alles drei vorliegt. Das heißt, es ist mehr so eine wertende Betrachtung und das ist auch das Hauptproblem bei einem solchen Verfahren. Es liegt jetzt auch mit den neuen Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte eine Vielzahl von Beweismitteln vor. Aber ob das ausreichend ist, ob das vor allem auch der Partei insgesamt zugerechnet werden kann. Also alle diese Fragen müssen erst durch das Bundesverfassungsgericht begutachtet werden, bewertet werden und dann beantwortet werden, um dann zu sagen, wir haben es hier mit einer Partei zu tun, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. Und das ist aus guten Gründen kein leichter Weg. Aber es ist ein Weg, bei dem man auch sich nicht scheuen sollte, auch die Politik sich nicht scheuen sollte, diesen Weg zu gehen, wenn sie der Auffassung ist, dass tatsächlich diese Ziele erfüllt sind.
Herr Schwarz, lassen Sie uns noch ein bisschen aufdröseln. Was Sie jetzt gesagt haben, ist es unglaublich schwierig nachzuweisen. Es kommt auf eine Materialsammlung an von Aussagen von AfD-PolitikerInnen, von programmatischen Sätzen, von eben Handlungsvorstellungen, wie die Ziele umgesetzt werden können. Man fragt sich aber so ein bisschen, wo ist da sozusagen die Grenze? Ab wann reicht's und ab wann reicht's nicht? Wir haben vorhin mit Bijan Moini gesprochen. Der hat uns erklärt, dass die reine Ideologie, die verfassungsfeindliche Ideologie nicht ausreicht, sondern sondern dass die Partei quasi ins Handeln kommen muss. Mhm. Und zwar in einer Weise, dass auch quasi die gesamte Partei oder der größte Teil dahinter steht. So eine Grundtendenz muss ich ausdrücken auch. Das sind so die Dinge, die jetzt im Raume sind. Und man fragt sich so ein bisschen vor dem Hintergrund dessen, was jetzt ja auch die GFF zusammengetragen hat mit diesen vielen Belegen, wie definiert man diese Stufe? Ab wann kann man sagen, ah, jetzt ist es klar, das reicht?
Ich glaube, letzten Endes wird niemand in der Lage sein, und das ist so ein bisschen das wirkliche Problem, diese Stufe klar definieren zu können. Und zwar aus folgendem Grund. Es gibt zum einen eine gewisse Hemmschwelle aus der Vergangenheit. Da hat das Bundesverfassungsgericht im NPD-Verbotsverfahren das Merkmal der Potentialität entwickelt und hat gesagt, eine Partei muss zumindest auch ein staatsgefährdendes Potenzial haben. Wenn sie darauf ausgeht, sich gegen diesen Staat zu wenden, dann muss das eine gewisse Erfolgsaussicht auch mit sich bringen. Und das hat man eben damals bei der NPD gesagt, das ist überhaupt nicht der Fall. Deswegen brauchte man sie auch nicht zu verbieten. Dieses Potenzial wird man natürlich bei der AfD sofort beantworten können und sagen können, ja, das ist gegeben, schlichtweg durch die Quantität der Wählerstimmen. Aber dieses Umschlagen, weil man sagen kann, jetzt ist eine Partei wirklich von ihren Äußerungen her insgesamt so gefährdend, ist letzten Endes, ich nenne es immer die offene Flanke dieses Verbotsverfahrens oder eines solchen Verbotsverfahrens, weil das wird erst nach einem entsprechenden Antrag in Karlsruhe beantwortet werden können. Und das ist, glaube ich, die große Sorge, die auch die Politik umtreibt, solange sie sich und soweit sie sich nicht dazu durchringen kann, ein Parteiverbotsverfahren zu betreiben, weil sie, glaube ich, Angst hat davor, dass Karlsruhe sagen könnte, das reicht nicht aus. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist in meinen Augen kein valides Argument, denn ein wehrhafter Verfassungsstaat, der muss eben auch bereit sein, seine eigenen Werte zu verteidigen und muss dafür auch das Risiko eines verfassungsgerichtlichen Verfahrens eingehen, wenn er der Überzeugung ist, dass diese Partei tatsächlich verfassungsfeindliche Ziele verfolgt.
Jetzt habe ich noch mal eine rechtliche Nachfrage. Herr Schwarz, Sie haben es in Ihrer ersten Antwort so ein bisschen angedeutet. Ein Kriterium, die aggressiv-kämpferische Haltung der Partei. Dieses Kriterium, soweit ich das verstanden habe, das letzte NPD-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das gibt's aber nicht mehr so stark, dieses Kriterium. Das heißt, es geht um ein planvolles Vorgehen einer Partei. Oder geht es darum wirklich um Bekämpfen? Also wo ist da die Trennlinie zwischen diesem Bekämpfen, das kommt glaube ich noch aus dem alten KPD-Urteil, und jetzt dem planvollen Agieren? Reicht da quasi das normale Parteiarbeiten aus, also was eine Partei halt so macht, Programme schreiben, an Wahlen teilnehmen und versuchen irgendwie die Macht voll umzusetzen?
Naja, es reicht im Grunde nach, reicht das planvolle Agieren aus, aber es muss eben mit einer Intensität verbunden sein, die auch tatsächlich die Gefahr mit sich bringt, dass ihr Handeln, so wie es das Bundesverfassungsgericht im NPD-Verbotsverfahren gesagt hat, dass das Handeln der Partei auch geeignet ist, die entsprechenden Ziele tatsächlich zu erreichen, also die verfassungsfeindlichen Ziele auch umzusetzen. Und dafür reicht natürlich auf der einen Seite, und das ist natürlich bei der AfD auch noch das zentrale Problem, dass sie sich auf der einen Seite einen legalistischen Anstrich gibt. Also wenn man die Parteiprogramme sich anschaut, dann geriert sich die AfD in weiten Teilen ja als geradezu rechtsstaatliche Partei. Wenn man dann eben genauer hinschaut, dann gibt es natürlich die Tendenzen, die erkennen lassen, dass die AfD, so wie die Vorgänge in Thüringen vor 2 Jahren, auf eine Delegitimierung des Staates ist geradezu abzielen. Und auch vieles Verhalten, was man im Bundestag beobachten kann, ist durchaus antidemokratischer Natur. Das heißt, das Verhalten als solches ist völlig ausreichend, um eigentlich von einer planvollen Umsetzung der entsprechenden Ziele auch tatsächlich ausgehen zu können.
Lassen Sie uns noch einmal genauer auf dieses Gutachten schauen. Das stützt seine Prognose ja vor allem auf die Angriffe auf die Menschenwürde und das Demokratieprinzip. Die AfD habe zum Ziel, politische Gegner zu verfolgen, so lautet einer der Befunde. Wäre das ein Angriff auf die Demokratie, der Ihrer Meinung nach für ein Verbot reichen würde, mit natürlich Einschränkung, dass so ein Parteiverbotsverfahren ja immer mit einer gewissen Unsicherheit behaftet ist?
Also ich finde, es gibt eine Vielzahl von Äußerungen, die sind in dem jetzigen Gutachten belegt worden, die waren auch schon zum Teil vorher ja auch durchaus bekannt, sie sind jetzt nur noch mal in sehr klarer, komprimierter Form zusammengefasst worden, die sich selbstverständlich als Angriff auf die Menschenwürde darstellen und auch verstehen lassen. Und ich glaube, dafür muss man jetzt kein Jurist sein, um das zum Teil wirklich menschenverachtende Potenzial dieser Äußerungen erkennen zu können. Die entscheidende Frage wird eben auch hier sein, weil es eben nicht um ein einzelnes Meinungsverbot Einzelner geht, sondern es darum geht, ob das auch insgesamt der Partei zugerechnet werden kann. Dass man eben sagen kann, die Partei, indem sie Äußerungen von führenden Mitgliedern der Partei duldet, macht sie sich auch zugleich zu eigen. Und das ist ja eine juristische Wertungsfrage. Bei den Aussagen als solchen habe ich sehr wenig Zweifel daran, dass man eine Vielzahl der Äußerungen auch als Angriffe auf die Menschenwürde verstehen kann. Aber ich will vielleicht auch nur ganz kurz im Kontext auf einen Punkt hinweisen. Die Verwendung eines ethnischen Volksbegriffes, der also zum Beispiel die Staatsangehörigkeit nach Abstammung bestimmt, entspricht eigentlich dem früheren Staatsangehörigkeitsrecht und wäre als solcher zum Beispiel nie ein Angriff auf die Menschenwürde. Das ist eine politische Position, die mag einem gefallen oder missfallen, aber alleine nur zu sagen, Deutscher ist nur, wer von Deutschen abstammt, und das eine als politische Forderung jetzt gestellt würde, das wäre etwas, wo man sagen würde, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt, das ist zulässige politische Programmatik, das mag einem vielleicht nicht gefallen, aber es wäre nie ein Grund, von einem Angriff auf die Menschenwürde derer zu sprechen, die dann eben nicht unter den Begriff des Deutschen fallen würden. Also da zeigt sich eben auch, es ist wirklich eine unglaublich harte Arbeit für jede einzelne Aussage, sich zu überlegen, erstens, ist das eine Verletzung der Menschenwürde? Ist das eine Verletzung des Demokratieprinzips oder des Rechtsstaatsprinzips? Und zweitens, kann man das der Partei zurechnen? Und ich glaube, da ist viel jetzt in den neuen Gutachten auch tatsächlich geleistet worden, um hier nochmal zu belegen, wes Geistes Kind die AfD insgesamt ist. Was Karlsruhe daraus macht, das bleibt offen.
Lassen Sie mich einen Eindruck, den ich beim Lesen hatte, mal mit Ihnen teilen. Zwei Beispiele aus dem Gutachten. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte wirft der AfD unter anderem vor, dass sie straffällige Eingebürgerte die Staatsbürgerschaft wieder entziehen möchte. Aber erst vor kurzem wurde einem Mann die deutsche Staatsbürgerschaft wieder weggenommen, weil er einen Hamas-freundlichen Post veröffentlicht hatte. Und die gesetzliche Grundlage dafür wurde von der Ampelregierung geschaffen. Mhm. Oder noch ein Beispiel. Die AfD will Menschen auch dann abschieben, wenn ihnen Folter und Todesstrafe drohen. Aber bereits jetzt schiebt die Bundesregierung nach Afghanistan ab und möchte die Zahl der Abschiebeflüge sogar noch erhöhen. Ist das nicht genau ein Beispiel dafür, wie schwierig diese Trennung von bestimmten Forderungen, die ja wirklich auch von den demokratischen Fraktionen im Bundestag verfolgt werden und eben einer verfassungsfeindlichen Partei sind?
Ja, also ich stimme Ihnen absolut zu. Das erste Beispiel macht es sehr deutlich, dass nämlich die deutsche Staatsangehörigkeit natürlich unter dem sozusagen Vorbehalt eines redlichen Erwerbs steht. Und in dem von Ihnen angesprochenen Fall ging es eben letzten Endes um eine Täuschung beim Erwerb der Staatsangehörigkeit. Und dann hat es zu einem entsprechenden Widerruf geführt. Und das ist eine gesetzliche Regelung, die ist zwar neu oder neuer, aber sie bringt eben etwas zum Ausdruck, nämlich die innere Loyalität desjenigen, der die deutsche Staatsangehörigkeit bekommt. Und das ist nun sicherlich nichts, was man als einseitige AfD-Forderung ansehen kann. Und auch das zweite Beispiel, das Sie gewählt haben, die Forderung nach einer strikten Durchsetzung der geltenden Abschieberegelungen, ist letzten Endes etwas, was man als rechtsstaatliche Forderung auch allgemeiner formulieren kann, nämlich dass das geltende Recht durchgesetzt werden soll. Und das ist mitnichten Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung, sondern eher die Durchsetzung des Rechtsstaates mit rechtsstaatlichen Mitteln. Und deswegen ist es eben so schwierig und deswegen muss man eben auch diese Tendenz erkennen bei einer Partei, die auf der einen Seite sich einen legalistischen Anstrich gibt und natürlich auch Forderungen vertritt, die völlig innerhalb der Bandbreite des juristischen Mainstreams und des rechtlich Zulässigen sind. Aber man muss eben auch die Punkte markieren, in denen eben dieser rechtliche Rahmen deutlich überschritten wird. Und das ist dann eben die Wertungsfrage, ob das in der Summe ausreichend ist, um von einer verfassungsfeindlichen Partei zu reden. Ich will es mal in einem Gegenbeispiel noch nennen. Niemand würde auf die Idee kommen, die CDU oder die CSU oder die SPD zu verbieten, weil es einzelne Äußerungen von Parteimitgliedern gibt, die sich als offensichtlich volksverhetzend oder als rassistisch oder ähnliches darstellen. Auch das hat es ja in der Vergangenheit, Fall Hohmann bei der CDU, schon mal gegeben. Das hat man durch ein Parteiausschlussverfahren gelöst. Und das ist eben die Frage, sind das jetzt Einzelstimmen bei der AfD oder ist das deutlich mehr? Und da wäre meine klare Antwort allerdings, das ist eben ein substanzieller Unterschied, weswegen man auch nie auf die Idee kommen sollte, die AfD und die CDU in einen Topf zu werfen.
Jetzt könnte man, Herr Schwarz, dieses Argument aber auch ein bisschen umdrehen, wenn Sie sagen, es gibt durchaus, man beobachtet das ja auch, sozusagen im breiten politischen Spektrum immer restriktivere Forderungen, zum Beispiel in der Migrationspolitik. Da würden manche kritisieren, das rechte Narrativ hat sozusagen um sich gegriffen. CDU und SPD machen jetzt auch eine Art AfD-Leitpolitik, um sozusagen der AfD das Wasser abzugraben. Und damit haben sozusagen die Position der AfD jetzt schon Wirkungsmacht, obwohl sie nicht an der Macht ist. Zeigt das aber nicht gerade dieser in Anführungszeichen Rechtsruck vielleicht auch die Gefährlichkeit der Partei? Und ist das nicht eher ein Argument für ein frühzeitiges Parteienverbotsverfahren?
Also Ich würde gerne darauf eine zweite Antwort geben. Zum einen, ich fange mit dem letzten Punkt an. Von einem frühzeitigen Parteiverbotsverfahren jetzt noch zu sprechen, ist, glaube ich, schlichtweg nicht mehr möglich. Diese Diskussion wird ja nun schon längere Zeit geführt. Sie ist ja insbesondere auch noch mal nach dem Potsdamer Remigrationstreffen, ungeachtet aller seiner problematischen Details, verschärft geführt worden. Also ich glaube, wir müssen ganz klar sagen, die Diskussion hätte man viel früher schon führen können. Auch da hätte es genug Anhaltspunkte gegeben. Jetzt reden wir einfach nur noch mal unter dem Eindruck des neuen Gutachtens darüber, ob man es jetzt führen kann oder nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sich die politischen Positionen unter dem Eindruck des Gutachtens der Gesellschaft für Freiheitsrechte sehr schnell ändern werden. Der zweite Punkt, den Sie ansprechen, ist natürlich ein Punkt, bei dem man sagen kann, entweder ist es die Übernahme rechter Narrative oder es ist der Versuch von Parteien, Antworten zu geben, die in Teilen vielleicht auch dem demokratischen Mehrheitswillen der Bevölkerung entsprechen. Und dann ist einfach die Frage, wo verläuft die Grenze zur Verfassungswidrigkeit? Denn das Demokratieprinzip mit den Mehrheitsentscheidungen bricht sich natürlich an den Grundrechten, die insoweit eine Schutz- und Korrekturfunktion haben. Und erst dann, wenn man sagen kann, jetzt wird eine Position vertreten, die erkennbar verfassungswidrig ist. Und das würde ich in den beiden Fällen, die Ihre Kollegin im Vorfeld angesprochen hatte, sowohl bei dem Hamas-Fall als auch bei dem Fall der verschärften Abschiebepraxis, würde ich nicht sagen, dass das ein rechtes Narrativ ist, sondern das ist die Durchsetzung eines zwar konservativ geprägten, aber durchaus auch nur konservativ geprägten und jetzt nicht rechts außen stehenden politischen Programms.
Und wenn es dann so ist, zum Beispiel, wie wirklich in den AfD-Programmen steht, dass die AfD auch abschieben möchte, eben zum Beispiel, wenn Folter und Mord im Heimatland droht, klarer Verstoß gegen das Non-Refoulement-Prinzip, auch völkerrechtlich, das wäre dann eine Grenze, würden Sie sagen. Genau, also verschärfte Abschiebepraxis, okay, konservativ, ja. Aber sozusagen Abschiebung in den Tod, weil einem einfach die Menschen einem egal sind, dann ist das menschenwürdig.
Das ist genau der Unterschied. Damit haben Sie es wunderbar getroffen. Also das eine ist eben tatsächlich eine rechtlich zwar strikte, vielleicht auch etwas extensivere Auslegung, aber es ist eine Handhabung des Aufenthalts- und Asylrechts, bei dem man sagen kann, es steht im Einklang mit auch internationalen Rechtsprinzipien. Der zweite Fall, Abschiebung in den Tod, und das Bild ist, glaube ich, sehr deutlich, das ist eben tatsächlich der Angriff auf den Humanismus, der damit dann sehr deutlich wird. Und das ist rechtlich nicht mehr zulässig.
Und das ist aber auch das, was die Gesellschaft für Freiheitsrechte jetzt durchaus auch in Programmen von Landesverbänden der AfD kleinteilig nachgewiesen hat. Ich habe noch, würde es noch gerne mit einer anderen Frage verbinden, Herr Schwarz. Mhm. Und zwar, weil Sie gerade gesagt haben, richtigerweise in Blick auf mich, dass man nicht mehr von einem frühzeitigen AfD-Verbotsverfahren sprechen könnte. Wir haben dieses Jahr Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Es gibt die Befürchtung, dass die AfD dort die stärkste Partei werden könnte oder sogar vielleicht eine Landesregierung stellt, entweder in Sachsen-Anhalt oder in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Jetzt ist es ja so, nach dem geltenden Recht zum Parteienverbot, man kann ja auch einzelne Landesverbände einer Partei verbieten. Und trotzdem möchte ich Ihren Punkt nochmal aufnehmen und fragen, sind wir nicht eigentlich auch dafür, wie jetzt die Landtagswahlen zeigen, schon insgesamt viel zu spät? Also wo hat die Politik da geschlafen?
Also ich glaube, die Politik hat einfach Angst vor dem Parteiverbotsverfahren auch schon vor mehreren Jahren gehabt, weil immer das Argument kam, erstens, es könnte scheitern, zweitens, die Partei ist bereits zu groß. Jetzt hat man gemerkt, sie ist aber noch viel größer geworden. Und der zweite Punkt ist, das Verbot eines einzelnen Landesverbandes ändert ja nichts daran, dass damit die Partei erstens als Organisationsstruktur natürlich erhalten bleibt. Zweitens, und das ist, glaube ich, etwas, was man auch in der öffentlichen Diskussion immer wieder betonen muss. Ich halte zwar ein Parteiverbotsverfahren grundsätzlich für ein wirklich wichtiges Instrument eines wehrhaften Verfassungsstaates, der eben auch bereit ist, sich gegen seine eigenen Feinde zur Wehr zu setzen. Aber wer glaubt, dass ein solches Verfahren ein Schnellschuss ist, mit dem man jetzt so ungefähr innerhalb von einem halben Jahr im Wege einer einstweiligen Anordnung mal schnell einen politischen Gegner durch eine Entscheidung des Gerichts beseitigen könnte, um jetzt etwas schärfere Formulierung zu wählen, das ist natürlich ein absoluter Irrglaube. Denn gerade ein solches Verfahren, und das NPD-Verbotsverfahren hat es ja mit seiner Dauer von über 3 Jahren gezeigt, das macht ja deutlich, wie ernst dieser Eingriff in die Demokratie ist. Und das bedeutet ja vor allem auch, dass ein solches Verfahren, damit es auch nicht Anlass für Legendenbildung gibt, rechtsstaatlich so genau geführt werden muss, dass es einfach dauert. Und da ist die schiere Dauer des Verfahrens ist einer der zentralen Faktoren nachher für die Richtigkeit der Entscheidung. Und deshalb glaube ich, Wer jetzt hofft, dass man damit das Problem löst, der unterliegt tatsächlich einem Irrtum.
Was würden Sie dann der Politik raten, jetzt gerade zum Beispiel im Umgang mit diesem GFF-Gutachten? Was sollte man mit dieser Menge an Belegen, an Nachweisen, mit dieser Akribie auch und mit dieser, ist ja auch diagnostiziert worden, wissenschaftlichen Ernsthaftigkeit, die das Gutachten durchaus aufweist, nach Meinung von Verfassungsrechtlern. Was sollte man mit diesem Gutachten machen, politisch?
Also zum einen ist es, glaube ich, eine Handlungsanweisung dafür, wie man mit der AfD auch im politischen Raum umzugehen hat. Nämlich sie immer wieder auch in der Öffentlichkeit, in öffentlichen Debatten daran zu erinnern, wes Geisteskind diese Partei ist. Der zweite Punkt ist, man sollte sich vielleicht doch überlegen, ob man unbeschadet von dem kurzfristigen Blick auf Wahlergebnisse, auf Wahlen, vielleicht doch den Mut hat, einen Antrag in Karlsruhe zu stellen. Ich glaube, dass ein solcher Antrag auch für die Wähler unter Umständen dazu führen wird, dass man sich ernsthaft überlegt, ob man sich in einer Partei engagieren möchte, über der das Damoklesschwert eines Parteiverbotsverfahrens hängt. Also ich würde sagen, man sollte vielleicht in der Politik vor allem einmal endlich Farbe bekennen und sagen, wir wollen das Versprechen des Grundgesetzes, dass man sich gegen die Feinde der Demokratie auch ernsthaft zur Wehr setzt, auch ernst nehmen.
Wir haben gesprochen mit Kyrill Alexander Schwarz, Juraprof von der Universität Würzburg, über die Voraussetzungen und die Risiken eines Parteiverbotsverfahrens in Karlsruhe für die AfD. Herzlichen Dank, Herr Schwarz.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Das war die JustizreporterInnen-Folge zu dem AfD-Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Es steht ja wirklich eine Menge drin in diesem Gutachten, 3000 Seiten. Wer weiß, vielleicht nimmt die Debatte um ein AfD-Verbotsverfahren jetzt tatsächlich nochmal Fahrt auf. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder auch nicht, dann schreibt uns gerne an justizreporterin@swr.de. Wir freuen uns auch immer über Themenvorschläge. Und wir haben noch ein kleines Goodie für euch zum Schluss, denn diese Woche kommt noch eine Folge von den JustizreporterInnen und Max kann euch jetzt sagen, worum es da geht.
Ja, Alena, dieser Woche, 4. Juli, steht an. Da wird ja der 250. Geburtstag der USA gefeiert. Am 4. Juli 1776 war die Unabhängigkeitserklärung. Dann gab es diesen Unabhängigkeitskrieg und die USA wurden, ja, die älteste moderne Urdemokratie, wie wir sie kennen. Und wir als JustizreporterInnen, wir beschäftigen uns ja auch viel mit Verfassungsrecht. Also wollen wir in einer Folge zum 4. Juli vor allem schauen auf das US-Verfassungsrecht. Wie ist es geworden, was es ist? Welchen langen Weg hat es hinter sich? Was geht es auch einher mit Verfassungskulturen, besonderen in den USA? Wie hängt das zusammen mit der besonderen US-Gewaltgeschichte, muss man auch sagen? Wie hängt diese sehr freiheitliche, moderne Verfassung in der damaligen Zeit, das Produkt der Aufklärung, zusammen mit Sklaverei, mit dem Genozid an den indigenen Ureinwohnern Amerikas? Das alles besprechen wir mit Matthias Kumm, Verfassungsexperte der USA. Er ist auch selber in den USA ausgebildet, in Harvard, ist auch Professor an der New York University und in Berlin. Und da habe ich einen sehr spannenden Gesprächspartner. Und wir sprechen über 250 Jahre US-Verfassung, US-Geschichte jenseits der Trump-Show. Hört doch gerne mal rein.
Die Justizreporterinnen reisen in die USA. Wir freuen uns, wenn ihr auch da einschaltet. Und bis dahin, alles Gute für euch.